Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Fanny Buschert. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. 600 Millionen jetzt und dann nochmal 1,4 Milliarden Euro bis zum Jahresende. Diese finanziellen Ankündigungen hat heute Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin gemacht, bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Der hat in den letzten Tagen bei gleich mehreren europäischen Partnern um weitere Unterstützung im Kampf gegen die russische Invasion geworben. Was dabei herausgekommen ist, darauf blicken wir gleich, unter anderem mit der Politikwissenschaftlerin Claudia Major. Außerdem führt uns diese Sendung in den Süden Deutschlands nach Augsburg, wo heute der Parteitag der CSU begonnen hat, und dann noch in den Norden des Landes nach Rostock zu den Löscharbeiten am brennenden Tanker Annika. Aus einem gemeinsamen Treffen im rheinland-pfälzischen Ramstein ist ein regelrechter Marathon durch diverse europäische Hauptstädte geworden. Denn eigentlich sollte der ukrainische Präsident Selenskyj am Samstag auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Ramstein mit 50 verbündeten Ländern zusammenkommen. Doch als der US-amerikanische Präsident Joe Biden wegen Hurricane Milton absagen musste, wurde das gesamte Treffen verschoben. Und stattdessen hat sich Selenskyj mit einzelnen europäischen Regierungschefs getroffen. Heute hat er in Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz besucht. Wie das Treffen verlief, das fasst Stefan Detjen zusammen.
Auf der Spree vor dem Reichstagsgebäude patrouillieren Polizeiboote. Taucher suchen nach versteckten Sprengstoffladungen. Das Regierungsviertel ist weiträumig abgesperrt. Mit einer kleinen Hubschrauberflotte landet Volodymyr Selenskyj vor dem Bundeskanzleramt. Der ungewöhnliche Sicherheitsaufwand macht deutlich, der ukrainische Staatspräsident ist ein Moving Target, ein bewegliches Ziel im seit bald 3 Jahren dauernden Kampf seines Landes gegen die russische Invasion.
Der Heldenmut und die Tapferkeit der Ukraine kann gar nicht genügend gewürdigt werden. Unsere Herzen sind bei dir und deinem Volk, lieber Volodymyr.
Begrüßt Olaf Scholz den Gast. Schon zum 4. Mal ist Selenskyj in diesem Jahr in Berlin. Mehr als ein knappes Statement, aber ist von den beiden nicht zu vernehmen. Es ist das, was von dem geblieben ist, was an sich eine machtvolle Demonstration der Ukraine und ihrer wichtigsten Unterstützer sein sollte. Joe Biden, Emmanuel Macron und Keir Starmer wollten dazu eigentlich nach Berlin kommen. Wegen des Hurricanes in Florida hatten zunächst der US-Präsident und dann auch der französische Staatspräsident sowie der britische Premierminister ihren Besuch kurzfristig abgesagt. Dennoch, die Ukraine könne sich auf ihre Unterstützer verlassen, beteuert der Bundeskanzler. Bis zum Jahresende werde ein weiteres Waffenpaket im Wert von 1,4 Milliarden Euro ausgeliefert.
Daran enthalten sind unter anderem weitere Luftverteidigungssysteme vom Typ Aris-T und Skynext, Flakpanzer, Gepard, Panzer- und Radhaubitzen, Kampfpanzer, geschützte Fahrzeuge, Kampfdrohnen, Radare und Artilleriemunition.
Die langen Listen, die Scholz vorliest, können aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Mittel im Haushaltsentwurf, den die Ampelkoalition demnächst verabschieden will, nahezu halbiert sind. Und wie die 50 Milliarden Dollar, die die G7-Staaten der Ukraine im Sommer zugesagt haben, genau aufgebracht werden sollen, ist nach wie vor ungewiss. In der EU hat Ungarn gerade eine Blockade des europäischen Anteils angedroht. Wir müssen aber schon an das nächste Jahr denken. Die Unterstützung muss auf dem gleichen Niveau bleiben und Leben retten, mahnt Selenskyj. Wenn es nach ihm ginge, würde er zumindest mit der Genehmigung, weitreichende Raketen und Marschflugkörper weit in das russische Hinterland zu schießen, in die Heimat zurückkehren. Ich werde dem Bundeskanzler meinen Plan vorstellen, wie man Russland zum Frieden zwingen und diesen Krieg beenden kann. Doch was weitreichende Waffen angeht, hat Olaf Scholz seine strikt ablehnende Haltung nicht geändert. Der Kanzler sondiert parallel seit Wochen, ob und wie sich in absehbarer Zeit ein neues Fenster für Verhandlungen mit Russland öffnen könne. Am 19. Oktober will er nach Istanbul reisen. Die Türkei, aber auch andere Länder wie Indien, Südafrika und Brasilien mit engeren Beziehungen zu Russland sollen eine Schlüsselrolle dabei spielen, Putin an den Verhandlungstisch und zu Zugeständnissen zu bewegen. Niemand in Berlin geht indes davon aus, dass sich vor den US-Präsidentschaftswahlen im November echte Bewegung an der Verhandlungsfront ergibt.
Aus Berlin berichtet Stefan Detjen über den heutigen Besuch des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj bei Kanzler Olaf Scholz. Und was nach diesem Besuch bleibt, darüber können wir jetzt sprechen mit der Politikwissenschaftlerin Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sie leitet dort die Forschungsgruppe Sicherheitspolitik. Schönen guten Abend, Frau Major.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Der ukrainische Präsident ist ja nicht nur nach Berlin gereist, sondern auch nach Paris, nach Rom und nach London. Und ganz ursprünglich sollte Selenskyj ja den US-amerikanischen Präsidenten Joe Biden treffen. Warum sucht Selenskyj gerade jetzt das persönliche Gespräch mit so vielen westlichen Partnern?
Selenskyj geht es darum, die langfristige Unterstützung für die Ukraine zu sichern. Und das ist besonders wichtig im jetzigen Augenblick, weil die Lage in der Ukraine so dramatisch ist, weil die Sorge besteht, dass die Unterstützung wegbrechen könnte und dass es eine große Angst gibt, was passiert, wenn Trump an die Macht kommen könnte. Also die Lage ist dramatisch. Wir haben momentan in der Ukraine die Situation, dass Russland zwar sehr langsam unter sehr großen Verlusten, aber stetig Gebiete erobert. Der Fall von Wuhledar, einer Stadt, ist das beste Beispiel dafür. Die Stadt ist komplett zerstört, das hat sehr lange gedauert, aber Russland nimmt sie ein. Es gibt Erfolge der Ukraine, dass beispielsweise es ihnen immer wieder gelingt, Militärinfrastrukturen Russlands zu zerstören, auch auf der Krim. Also es gibt Erfolge, sie halten auch die Gebiete in Kursk, aber das Gesamtbild zeigt klar, dass Russland langsam, aber sicher über Abnutzung gewinnt. Und dazu kommt, dass die Lebensgrundlagen in der Ukraine immer schwieriger werden, weil Russland beispielsweise die Energieinfrastruktur zu über 80% zerstört hat und damit die Lebensgrundlagen für die Bevölkerung zerstört hat. Also die Situation in der Ukraine wird immer dramatischer, je näher wir dem Winter kommen. Das ist die eine Rahmenbedingung. Also die Notwendigkeit von Unterstützung wird immer stärker. Und das Zweite ist die Tendenz, die wir in den westlichen Ländern sehen, dass die Ukraine aufgrund von innenpolitischen Problemen immer weniger Priorität bekommt oder sogar zu einem Konflikt- oder Spaltungsthema wird. Ja? Wir haben die Budgetdebatten in Deutschland gesehen, dass beispielsweise die Ukraine-Hilfe jetzt aus den Frozen Assets bestritten wird und nicht mehr aus dem normalen Haushalt. Wir haben die Regierungsdebatten in Frankreich gesehen, die veränderte Tonart in der polnischen Regierung. Das heißt, die Ukraine hat Sorge, dass sie da nicht mehr vorkommt oder dass die Länder de facto von der Stange gehen. Und die größte Angst dahinter ist, dass die Ukraine durch Donald Trump gezwungen werden könnte, den Krieg zu russischen Bedingungen aufzuhören. Also die Dramatik steigt. Und deswegen war es für Selenskyj jetzt so wichtig, in den letzten Wochen vor den US-Wahlen nochmal mit den zentralen Akteuren zu sprechen und sie zu überzeugen, bei der Stange zu bleiben.
Mit einem ganz zentralen Akteur, nämlich dem US-Präsidenten Joe Biden, konnte Selenskyj jetzt ja aber nicht persönlich treffen, weil Biden das Treffen in Deutschland absagen musste. Welche Auswirkungen hat es jetzt, dass gerade dieses Treffen in Person nicht stattgefunden hat?
Nun, Sie haben sich ja vor 10 Tagen oder vor 2 Wochen mit am Rahmen der VN-Versammlung gesehen. Das heißt, der Kontakt zu Biden ist ja da und das amerikanische Paket ist ja trotzdem verabschiedet worden. Also die USA haben ein neues Militärhilfepaket auf den Weg gebracht mit Artilleriemunition, Panzerabwehrraketen, Ersatzteilen und anderen Dingen. Aber natürlich entsteht so ein bisschen der Eindruck, die USA kommen nicht, das Treffen wird verschoben, es gibt dann auch kein europäisches Treffen. Also es entsteht schon so ein bisschen die Sorge, dass es alles auseinanderbrechen könnte und dass ohne die USA, die das zusammenhalten, es langfristig immer schwieriger wird, die Ukraine-Hilfe beizubehalten und auf einem hohen Niveau beizubehalten.
Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass es Sorge gibt in Bezug auf weitere Unterstützung für die Ukraine. Bei dem Treffen heute mit Bundeskanzler Olaf Scholz hat Scholz ja aber weitere Hilfen für die Ukraine angekündigt, die auch nicht nur von Deutschland kommen sollen. Kann man also sagen, dass Selenskyjs Treffen, Marathon, wenn man so will, in gewisser Art und Weise dann doch erfolgreich war?
Einerseits ja, weil es diese Zusagen gab, das US-Militärpaket, das britische Paket, das deutsche Paket zusammen mit Belgien, Norwegen und Dänemark, obwohl man da auch noch sagen sollte, dass es nicht alles neu ist, sondern zum Teil schon vorher bekannt und angekündigt worden ist. Ja. Ich glaube, die Frage ist immer, ob es reicht, um die Ukraine in die Lage zu versetzen, eben keinen russischen Diktatfrieden akzeptieren zu müssen. Und da kann man jetzt ja praktische Beispiele nehmen. Die Ukraine will neue Brigaden aufstellen. Die müssen ausgerüstet werden, die müssen ausgebildet werden. Und für diese Bedarfe reicht es wahrscheinlich nicht. Das heißt, es ist eine Unterstützung. Und auch heute die rhetorische, politische Unterstützung vom Bundeskanzler war sehr klar. Kein Diktatfrieden, lange Unterstützung, Unterstützung für eine Friedenskonferenz. Aber die Frage dahinter ist ja immer, reicht es?
Sie haben jetzt schon die Aussage von Bundeskanzler Olaf Scholz zum Thema Diktatfrieden angesprochen, dass sowohl Selenskyj als auch Scholz heute darauf verwiesen haben, dass es eine weitere Friedenskonferenz geben soll, bei der auch Russland teilnehmen soll, aber eben dann Verweis von Olaf Scholz, einen Diktatfrieden von russischer Seite aus werde man nicht akzeptieren. Lässt sich denn Russland perspektivisch mit solchen Bedingungen an den Verhandlungstisch bringen?
Ja, die Frage müsste man Russland stellen. Ja? Also wichtig ist, dass diese zweite Friedenskonferenz unter russischer Beteiligung auch keine neue Idee ist, sondern das wurde auch schon auf der letzten Friedenskonferenz im Juni besprochen. Und die Idee, die Zelensky mit seinem Victory-Plan jetzt hat, ist Frieden durch Stärke. Also Russland muss zum Frieden gezwungen werden, weil auf diplomatische Einladungen reagiert Russland nicht. Aber wenn es gelingt, Russland mit Stärke zum Frieden zu zwingen, dann, sagt Zelensky, könnte der Krieg 2025 vorbei sein. Also er setzt darauf, dass die nächsten Monate entscheidend sein werden. Ich halte das persönlich für sehr optimistisch, weil die Gretchenfrage dahinter ist ja, wie kriegt man jemanden an den Verhandlungstisch, der gar nicht verhandeln will, weil er glaubt, dass er langfristig siegen kann. Russland setzt darauf, dass den westlichen Staaten der Atem ausgeht, dass ihnen die politische Geschlossenheit ausgeht und dass langsam, aber sicher sich Russland wird durchsetzen können. Und deshalb gibt es momentan für Russland wenig Anreiz, zu einer solchen Friedenskonferenz zu kommen. Als es Zelensky vor ein, zwei Wochen schon mal vorgeschlagen hat, gab es auch offizielle Reaktionen aus Moskau, die gesagt haben, dass sie kein Interesse daran hätten. Ja. Also diese Frage hat letztlich noch keiner geknackt. Wie kriegt man jemanden an einen Verhandlungstisch, der eigentlich gar nicht will?
Jetzt hat der Bundeskanzler Olaf Scholz heute bei der Ankündigung der neuen Hilfen auch gesagt, dass das ein Signal an den russischen Präsidenten Putin wäre, dass dessen Spiel auf Zeit nicht funktionieren werde. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann sind Sie eher der Meinung, dieses Signal, so wie sich das Olaf Scholz verspricht, kommt im Kreml nicht an.
Wenn wir uns die Idee anschauen, die Zelensky in diesem Victory-Plan hat, also Frieden durch Stärke, Russland an den Verhandlungstisch zwingen, es für Russland attraktiver zu machen, aufzuhören, als diesen Krieg weiterzuführen. Das ist ja letztlich die Strategie, die in den letzten 2,5 Jahren versucht worden ist und nicht gefruchtet hat. Also ich verstehe natürlich die Intention von Zelensky, das Thema auf die Tagesordnung zu bringen, kurz vor den amerikanischen Wahlen die Dringlichkeit zu unterstreichen. Aber wenn wir ehrlich sind, deutet momentan wenig darauf hin, dass die Unterstützung so hochgefahren wird und auch die Ukraine mit dem, was sie machen kann und muss, also beispielsweise die Personalsituation, dass sie in diese Lage kommt. Also nochmal, die Idee ist letztlich der Ansatz, der die letzten 2,5 Jahre versucht wurde. Also die Idee von diesem Victory-Plan ist ja zu sagen, er soll die Brücke sein zu der Friedensformel von Zelensky, dass man sich über diese 10 Punkte einigen kann und über einen Waffenstillstand zu einem langfristigen Frieden kommt. Aber nochmal, ich sehe gerade nicht, dass der Hebel so stark ist, leider.
Sagt die Politikwissenschaftlerin Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik über das heutige Treffen von Kanzler Olaf Scholz und dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky in Berlin. Vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Major.
Ich danke Ihnen.
Und das Gespräch mit Frau Major haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Im bayerischen Augsburg hat heute der Parteitag der CSU begonnen. Zum Auftakt hat der bayerische Ministerpräsident und Parteivorsitzende Markus Söder betont, die CSU müsse zusammen mit der Schwesterpartei CDU genau sagen, wofür und wogegen man sei. In seiner Rede stellte Söder dann aber vor allem in den Vordergrund, wogegen seine Partei sei bzw. von welchen Parteien man sich im anstehenden Bundestagswahlkampf abgrenzen wolle. Welche Themen sonst noch an Tag 1 des CSU-Parteitags eine Rolle gespielt haben, das berichtet aus Augsburg Tobias Krone.
Rund 1 Stunde und 20 Minuten spricht Markus Söder vor den Delegierten. Er setzt den Grundtenor für den Parteitag in der Messehalle Augsburg und wohl auch für den nahenden Bundestagswahlkampf. Und der lässt sich wohl auf diesen Nenner bringen.
Schwarz-Grün wird die Union, das ist meine Einschätzung, am Ende bei einer Wahl deutlich unter 30% bringen. Im Osten überlassen wir fast den ganzen Osten dann anderen. Und es kann sogar in Bayern, wenn wir das sagen und wollen, in einigen Regionen, gerade in Niederbayern, Mandate kosten. Ich bin nicht bereit dazu, wieder eine schwache Mehrfachregierung zu riskieren. Und deswegen sage ich aus voller Überzeugung Nein zu Schwarz-Grün für die CSU, liebe Freundinnen und Freunde.
Markus Söder rechnet ab mit der Ampelregierung in Berlin, die er eine Untergangsregierung nennt und knöpft sich 2 Personen speziell vor. Die Grüne Annalena Baerbock, die nach Söders Ansicht mehr einer NGO-Aktivistin ähnele als einer Außenministerin, und den grünen Bundeswirtschaftsminister.
Gerade Robert Habeck ist das nette Gesicht, aber das Gesicht der Krise. Ein charmanter Märchenonkel, Salonlöwe, beliebt und begehrt in Berliner Medienblasen. Aber seid mal ehrlich, 0 ökonomische Kompetenz.
Diese harte Abgrenzung gegenüber den Grünen teilen nicht alle an der Parteibasis.
Ich würde sagen, die Zeit ist sehr schnelllebig und wir müssen mal sehen, wie das dann wird, wenn es soweit ist.
Markus Söder grenzt sich in seiner Rede auch gegenüber dem Bündnis Sarah Wagenknecht ab.
Für uns gilt eigentlich auf Bundesebene eine Unvereinbarkeit mit diesem alten Sozialistenclub, liebe Freundinnen und Freunde. Wirklich.
In der Verteidigungspolitik fordert die CSU, die Militärausgaben auf 3% des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen. Außerdem möchte sie die Wehrpflicht wieder einführen, als Teil einer allgemeinen Dienstpflicht. Auch die Entscheidung über den Kanzlerkandidaten der Union zugunsten Friedrich Merz reflektiert Söder und schlägt einen betont sachlichen Tonfall an. Er, Söder, habe versprochen, der Bundestagswahlkampf 2021 von Armin Laschet, der auch von Querschüssen aus München begleitet war, werde sich diesmal nicht wiederholen. Er habe Wort gehalten, sagt Markus Söder und bemerkt danach noch.
Und ich sage das jetzt in der mir eigenen Bescheidenheit. Für einen CSUler sind die Werte in ganz Deutschland auch gar nicht so übel.
Er, Söder und Friedrich Merz, sie beide stimmten sich intern immer gut ab. Es gebe keine taktischen Spiele gegeneinander. Man sei sich einig in dem einen Ziel.
Wir schicken Olaf Scholz gemeinsam in die Rente, liebe Freundinnen und Freunde. Definitiv.
Söder macht sich auch stark für eine restriktivere Asylpolitik. So fordert die CSU, die Zahl aufgenommener Menschen auf 100.000 pro Jahr zu begrenzen. Grenzkontrollen müssten weitergeführt werden. Das individuelle Recht auf Asyl möchten die Christsozialen durch ein sogenanntes institutionelles Recht ersetzen. Damit wolle man betonen, dass die Anerkennung von Geflüchteten schon in Drittstaaten erfolgen solle, hört man aus der Partei. Markus Söder wirbt gerade bei dem Thema Migration um Vertrauen.
Ja, wir meinen es ernst. Ja, wir machen ernst. Wir werden in der Migrationspolitik ein neues Kapitel in der deutschen Politik aufschlagen, liebe Freunde. Definitiv.
Es gibt Stimmen in der CSU wie den Europapolitiker und Chef der Europäischen Volkspartei Manfred Weber, die weiterhin zu einem zurückhaltenderen Ton mahnen. Nicht nur in der Asylpolitik, sondern auch gegenüber den Grünen. Demokraten müssten miteinander im Gespräch bleiben.
Tobias Krone über den Auftakt des CSU-Parteitags im bayerischen Augsburg. Der Bundestag hat sich heute mit einer Straftat beschäftigt, bei der Expertinnen und Experten von einer hohen Dunkelziffer ausgehen. Es ging um sexuellen Missbrauch von Kindern. Die Weltgesundheitsorganisation geht in Deutschland von so vielen Fällen aus, dass in jeder Schulklasse 1 bis 2 Kinder davon betroffen sein könnten. Doch wie hoch genau die Zahl ist, das ist schwer zu sagen, denn nur ein Bruchteil der Übergriffe wird auch angezeigt. Mit einem neuen Gesetz sollen Kinder in Deutschland nicht nur besser geschützt werden, auch die Aufarbeitung von bereits geschehenen Missbräuchen soll verbessert werden. Heute wurde im Bundestag über den Entwurf beraten. Gudula Geuter hat zugehört.
Es ist ein Befund, der auch Redner im Bundestag betroffen macht. Von tausenden Kindern und Jugendlichen, die jedes Jahr in Deutschland sexuell missbraucht werden, wissen die Behörden. Das Dunkelfeld sei erheblich größer, so Katja Adler, FDP.
Laut Schätzungen sind rund 1 Million Menschen in unserem Land in ihrer Kindheit oder Jugend Betroffene sexueller Gewalt geworden. 1 Million Menschen, deren Kindheit brutal zerstört wurde.
Das liege auch am gesellschaftlichen Umgang, ergänzte der Sozialdemokrat Daniel Baldi.
Kinder müssen sich an bis zu 8 Erwachsene wenden, bevor ihnen aus meist immer noch stattfindender sexueller Gewalt geholfen wird. Für viele Menschen in Deutschland ist sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen weiterhin ein Tabuthema.
Vor fast 1,5 Jahrzehnten, nach den ersten Berichten über massenhafte Übergriffe in Reformschulen und kirchlichen Einrichtungen, hatte der Versuch einer öffentlichen Untersuchung und Aufarbeitung begonnen. Seitdem sei viel geschehen, so die parlamentarische Staatssekretärin im Familienministerium, die Grünen-Politikerin Ekin Deligöz. Seitdem wurde das Amt einer unabhängigen Beauftragten geschaffen, einer unabhängigen Aufarbeitungskommission und eines Betroffenenrates. Alle drei Institutionen sollen nun erstmals auch gesetzlich verankert werden, so Deligöz.
Warum? Weil wir möchten, dass die Menschen, die betroffen sind, Mitspracherechte haben. Wir wollen nicht über sie reden, sondern mit ihnen reden. Wir wollen empathisch und sensibel im Aufarbeitungsprozess vorankommen.
Dazu kommt ein Akteneinsichtsrecht für Betroffene gegenüber Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe, klarer geregelte wissenschaftliche Aufarbeitung und, so die Hoffnung, mehr Prävention. Dafür soll die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mehr Aufgaben bekommen.
Ein sehr wichtiger Punkt ist die medizinische Kinderschutzhotline, eine Ansprechstelle für alle Menschen, die in diesen Bereichen tätig sind, Unterstützung brauchen.
So die Staatssekretärin, die mit all diesen Punkten auch bei der Opposition auf Zustimmung stieß, die allerdings, das betrifft alle Oppositionsparteien, mehr verlangt. Aus der Union kam erneut die Forderung nach Vorratsdatenspeicherung, aber auch nach Verbesserungen im Gesetz selbst, mit mehr Vorgaben an die Institutionen, nicht nur die staatlichen. Bettina Margarete Wiesmann, CDU.
Aber viele tun sich auch schwer und fordern Orientierung ein, etwa durch Leitlinien für die Aufarbeitung oder für Schutzkonzepte. Gerade die Kirchen, möchte ich nennen, die einen riesigen Vertrauensverlust wettmachen, müssen und wollen, wünschen sich dies.
Heidi Reichineck von der Linkspartei monierte.
Nichts kann so gut präventiv Wirkung entfalten wie ein ineinandergreifendes System von gut ausgebildeten Fachkräften. Dafür braucht es in den aufgezählten Bereichen insbesondere eins: mehr Personal mit mehr Kapazitäten, und das bedeutet mehr Geld im System.
Weitergehende Forderungen kamen aber nicht nur aus der Opposition. Lars Castellucci, SPD, gab Kritik am Gesetzentwurf wieder.
Betroffene beklagen vor allem Intransparenz, ins Belieben gestellte Prozesse, mangelnde Anerkennung und Entschädigung, dass sie sich erneut ausgeliefert fühlen.
Und konkreter forderte er mehr Durchgriffsrechte für den Staat bei der Aufarbeitung in Institutionen.
Die Institutionen müssen selbst ran, auch gerade wenn es quälend ist. Aber ob und wie Aufarbeitung stattfindet, das kann ihnen nicht freigestellt werden. Es braucht einen verbindlichen Rahmen, Kriterien, Standards. Diesen Rahmen müssen wir setzen und auch durchsetzen, wo er verletzt wird. Im Gesetzentwurf ist das bislang nicht angelegt.
Auch andere Redner der Ampelkoalition machten deutlich, dass sie noch Verbesserungsbedarf sehen, wenn sich der Bundestag jetzt weiter mit dem Entwurf beschäftigt.
Gudula Geuter über ein Gesetz gegen sexuellen Missbrauch von Kindern, das heute im Bundestag beraten wurde. Die Folgen der Corona-Pandemie, die sind in Deutschland an vielen Stellen noch bis heute spürbar. Sei es bei den geschätzt rund 1 Million Menschen, die in Deutschland nach einer Infektion bis heute mit Folgeerkrankungen zu kämpfen haben. Oder auch zum Beispiel in den Schulen, wo sich monatelange Schulschließungen immer noch bemerkbar machen. Was auch bis heute nachhallt, ist die Frage, was bei den damals staatlich auferlegten Maßnahmen gut gelaufen ist und was nicht. Eigentlich wollte sich die Ampelkoalition der Aufarbeitung dieser Frage noch in dieser Legislaturperiode widmen, doch das ist wohl erstmal vom Tisch. Warum, weiß Jörg Mönchenberg.
Die politische Aufarbeitung der Corona-Pandemie wird es zumindest auf Bundesebene wohl in dieser Legislaturperiode nicht mehr geben. Die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion Katja Mast hatte gestern erklärt, die Koalition habe dazu nicht mehr die Kraft. Die Grünen reagierten enttäuscht. Dazu sagte ihre Gesundheitsexpertin im Bundestag Maria Klein-Schmeink dem Deutschlandfunk.
Leider konnte keine Einigung gefunden werden. Wir bedauern das sehr, weil wir halten es schon für wichtig, Lehren zu ziehen aus der sehr, sehr besonderen Zeit, wo ja auch viele, viele Entscheidungen getroffen werden mussten auf Ebene des Bundes und der Länder.
Doch offenbar konnten sich gerade SPD und FDP nicht auf das geeignete Format verständigen. So hatten sich die Sozialdemokraten für die Einrichtung eines Bürgerrates ausgesprochen, also eines Gremiums mit repräsentativ ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern. Gleichzeitig sollte die Aufarbeitung aber auch zusammen mit den Ländern erfolgen. Schließlich waren sie über die Ministerpräsidentenkonferenz eine der maßgeblichen Akteure zu Pandemiezeiten. Die Grünen hatten für diesen Ansatz durchaus Sympathie.
Auf der einen Seite wäre es in einer Bund-Länder-Enquete möglich, die verschiedenen Entscheidungsebenen tatsächlich zusammenzuführen, das mit Wissenschaft zu untermauern und zu schauen, was ist damals entschieden worden, wo müssen wir lernen und Lehren rausziehen, wo müssen wir vielleicht auch die gesetzlichen Grundlagen verändern und gleichzeitig den Bürgerrat damit zu beschäftigen, wie hätten wir eigentlich die Bürgerinnen und Bürger besser einbeziehen können.
Sagt Grünen-Gesundheitsexpertin Klein-Schmeink. Doch die Liberalen pochen auf eine politische Aufarbeitung in den parlamentarischen Gremien, per Enquete-Kommission oder einem Untersuchungsausschuss. Andernfalls drohe eine Aufarbeitung ohne wirkliche Konsequenzen. Auch die Ethikprofessorin Frauke Rostalski von der Universität Köln bewertet die auf Bundeskanzler Olaf Scholz zurückgehende Idee von Bürgerräten in diesem Zusammenhang skeptisch. Im Deutschlandfunk sagte Rostalski heute: sagte:
Zunächst hat ein solcher Bürgerrat ja nicht dieselbe Bedeutung. Verantwortlich für die Entscheidungen während der Pandemie war die Politik. Insofern muss auch von politischer Seite eine Aufarbeitung erfolgen. Hinzu kommt, dass Bürgerräte von Experten und Expertinnen beraten werden. Das führt dann in der Regel dazu, dass die Aussagen des Bürgerrates einen größeren Mehrwert haben als die unmittelbare Einbeziehung von Experten.
Die Grünen waren offenbar bereit, alles mitzutragen. Doch jetzt wird es zumindest in dieser Legislaturperiode keine Aufarbeitung mehr geben, etwa ob die damaligen Maßnahmen wie Schulschließungen oder Kontaktsperren sinnvoll waren und auf welcher Grundlage sie getroffen wurden. Letztlich aber, so Rostalski, sei der Fokus viel breiter.
Welche Rolle haben die Medien während der Pandemie gespielt? Wurde zu einseitig etwa berichtet, ja oder nein? Aber auch Beratungsgremien, da nehme ich den Deutschen Ethikrat nicht raus, die Akademie der Wissenschaften, Leopoldina, die Rolle des RKI, die sollten auch ihre eigene Rolle einmal kritisch reflektieren. Und zu allerletzter Ebene, es geht ja auch bei dieser Aufarbeitung darum, dass wir als Gesellschaft wieder miteinander ins Gespräch kommen.
Gleichzeitig gibt es Befürchtungen, dass die vorläufige Absage an die politische Aufarbeitung der Corona-Zeit vor allem dem Bündnis Sahra Wagenknecht sowie der AfD in die Hände spielen könnte. Bei den vergangenen drei Landtagswahlen in Ostdeutschland hatten Rechts- wie Linkspopulisten die Corona-Politik immer wieder thematisiert, verbunden auch mit dem Vorwurf, die etablierten Parteien hätten an einer Aufarbeitung kein Interesse.
Jörg Münchenberg über die Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen in der Ampelkoalition, die erstmal aufgeschoben sind. Sie hören den Deutschlandfunk, das Journal vor Mitternacht, und wir kommen jetzt zu unseren Kurzberichten. Und für die bleiben wir noch kurz weiter in Berlin, denn die Ampel hat sich heute auf ihr Sicherheitspaket geeinigt. Philipp Eckstein.
In einem gemeinsamen Statement teilen SPD, Grüne und FDP mit, die parlamentarischen Beratungen sind abgeschlossen und die drei Ampelpartner kündigen Änderungen am Sicherheitspaket an. Dafür verweisen sie auf eine Sachverständigenanhörung im Bundestag, bei der viel Kritik an dem Gesetzesvorhaben geäußert wurde. Konkret kündigen SPD, Grüne und FDP Änderungen bei den Regelungen zur Migration, dem Waffenrecht und den geplanten neuen Befugnissen der Sicherheitsbehörden an. Ohne allerdings Details zu nennen. Das Gesetzespaket soll bereits nächste Woche im Bundestag beschlossen werden. Anschließend wird sich noch der Bundesrat damit befassen. Die Bundesregierung hatte das Sicherheitspaket kurz nach dem Terroranschlag in Solingen vorgelegt. Das Paket sieht unter anderem Verschärfungen des Waffenrechts vor. Vor allem sollen Messer in vielen öffentlichen Bereichen verboten werden. Die Polizei soll zudem mehr Befugnisse erhalten, beispielsweise bei Kontrollen in Bahnhöfen. Und sogenannte Dublin-Flüchtlinge, die zuvor in einem anderen europäischen Staat registriert wurden, sollen keine Sozialleistungen mehr erhalten.
Nach dem gestrigen israelischen Angriff auf Truppen der UN-Beobachtermission UNIFIL im Libanon soll es heute zu einem weiteren Angriff gekommen sein. Sabina Mattei.
Wieder sind Soldaten der UNO-Friedensmission im Südlibanon verwundet worden. Zwei Blauhelme mussten nach Explosionen in der Nähe eines Beobachtungspostens am Hauptquartier der UNIFIL medizinisch behandelt werden, teilte die UNO mit. Bereits am Donnerstag waren zwei Soldaten der Mission verletzt worden, als israelische Truppen einen Beobachtungsturm am UNIFIL-Hauptquartier beschossen hatten. Am Nachmittag teilten die israelischen Streitkräfte im Kurznachrichtendienst X mit, sie seien darüber informiert, dass zwei UNO-Soldaten während einer israelischen Operation gegen die Hisbollah unbeabsichtigt verletzt worden seien. Die Miliz greife auch aus unmittelbarer Nähe von UNIFIL-Stützpunkten an. Der Vorfall werde auf höchster Ebene untersucht. UNIFIL-Sprecher Andrea Tenenti hatte nach dem gestrigen Vorfall davon gesprochen, dass es sich, Zitat, sehr wahrscheinlich um einen gezielten Angriff auf die Peacekeeper handle und damit um einen schwerwiegenden Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht.
In den USA hat US-Präsident Joe Biden nach dem Durchzug von Hurricane Milton bekannt gegeben, dass die Schäden auf etwa 50 Milliarden US-Dollar geschätzt werden. Katrin Brandt.
Der Sturm war in der Nacht zum Donnerstag über Florida hinweggezogen und hatte mit extremen Regenmengen, starkem Wind und Sturmfluten Städte unter Wasser gesetzt, Häuser zerstört und Bäume entwurzelt. Besonders wichtig sei es im Moment, die Stromversorgung wiederherzustellen und die Trümmer wegzuräumen, sagte Biden. Am Donnerstag hatten über 3 Millionen Menschen in Florida keinen Strom. Am Freitagnachmittag, Ortszeit, waren immer noch rund 2,2 Millionen Menschen nicht wieder versorgt. Biden sagte, die Regierung müsse weiter darin investieren, das Stromnetz durch innovative Technik belastbarer zu machen, zum Beispiel indem Leitungen unterirdisch verlegt und Holzmasten durch Betonmasten ersetzt würden. Durch den Sturm sind mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Den größten Schaden richteten offenbar die Tornados an, die noch vor dem Hurrikan unter anderem an der Ostküste viele Häuser zerstörten. Auch wenn der Sturm am Donnerstagmorgen schon abgezogen ist, ist in einigen Gegenden die Gefahr noch nicht vorbei. Östlich der Großstadt Tampa etwa müssen Menschen aus ihren Häusern befreit werden, weil der Elefire-Fluss weiter ansteigt und ganze Landstriche überflutet. Insgesamt wurden bisher über 1000 Menschen gerettet.
Die EU-Kommission droht dem Online-Händler Temu mit Strafverfahren. Die Begründung fasst Katrin Schmidt zusammen.
Was tut Temu genau gegen Händler, die auf dem Online-Marktplatz illegale Produkte in die EU verkaufen? Das will die Kommission nun innerhalb von 10 Tagen von dem chinesischen Online-Händler wissen. Illegal in dem Sinne, dass die Produkte eine krasse Verbrauchertäuschung darstellen oder ein Risiko für die öffentliche Gesundheit und das Wohlbefinden der Nutzer sind, weil sie zum Beispiel verbotene Chemikalien enthalten. Detaillierte Daten sollen also nach Brüssel geliefert werden, die zeigen, was Temu tut oder auch nicht, um regelwidrige Waren von der Plattform zu verbannen und auch zu verhindern, dass dieselben Produkte quasi tausendfach jeden Tag wieder neu angeboten werden. Von der Kooperationswilligkeit von Temu hängt es dann ab, ob Brüssel über nächste Woche ein formelles Verfahren im Rahmen des EU-Digitalgesetzes, dem DSA, einleitet. An deren Ende können Strafzahlungen von bis zu 10% des weltweiten Konzernumsatzes stehen.
Und zum Ende der Kurzmeldungen fasst Stefan Wolf den Tag an der Frankfurter Börse zusammen.
Es war ein positiver Auftakt der Bilanzsaison in den USA, der den Sound an den Börsen bestimmte und der für leichte Kursgewinne zu Wochenschluss in Europa sorgte. Die US-Großbanken Wells Fargo und JP Morgan übertrafen am Nachmittag die eigenen Prognosen und schoben so den deutschen Aktienindex um 163 Punkte oder 0,9% auf 19.374 Punkte. Dabei stachen vor allem Aktien von Siemens Energy hervor. Die Aktien knackten erstmals die Marke von 36 Euro und stiegen um bis zu 4%. Seit Jahresbeginn hat sich der Wert verdreifacht, ausgelöst durch einen harten Sanierungsplan. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer verlor in den Auseinandersetzungen um den Unkrautvernichter Glyphosat einen weiteren Fall vor einem US-Gericht. Bayer-Aktien führten daraufhin erneut die Liste der Verlierer an, unter denen sich auch Rheinmetall und BMW befanden. Generell bleiben die Notenbanken das beherrschende Thema. Dass die Europäische Zentralbank, EZB, kommende Woche die Zinsen erneut absenken wird, gilt als unstrittig. Über den Kurs der US-Notenbank Fed wird derweil wieder etwas engagierter diskutiert. Sie agiert auf dem schmalen Grat zwischen einer immer noch zu hohen Inflation und einer möglicherweise schwächelnden Wirtschaft.
Stefan Wolf mit dem Tag an der Börse zum Ende der Kurzmeldungen. Wenn ein Gebäude in Flammen aufgeht, haben die Einsatzkräfte keine andere Wahl, als den Brand komplett vor Ort zu löschen. Anders sieht das bei Schiffen aus. Denn wenn hier ein Brand weitestgehend unter Kontrolle gebracht ist, kann das Schiff für weitere Löscharbeiten in einen Hafen bewegt werden. Damit kann beispielsweise verhindert werden, dass umweltschädlicher Treibstoff unkontrolliert ins Meer gelangt. In der Nähe von Rostock ist heute auf der Ostsee der Tanker Annika in Brand geraten. Jetzt wird das Schiff in den Rostocker Hafen geschleppt. Jürgen Jakob Gericke berichtet.
Der Hochseebergungsschlepper Baltic hat den brennenden Tanker an der Leine. Mit 2,2 Knoten, also rund 5 km/h, geht es in Richtung Überseehafen Rostock. Seit dem Morgen hatte das brennende Tankschiff nordöstlich von Kühlungsborn auf der Ostsee gelegen, umringt von mehreren Schiffen, die mit Wasserwerfern das Feuer von außen löschten bzw. die Hülle kühlten. Am Nachmittag schließlich konnten Rostocker Feuerwehrleute an Bord gehen und sich die Lage näher anschauen, berichtet Benedikt Spangard, Sprecher des Havariekommandos in Cuxhaven, das den Einsatz koordiniert.
Also grundsätzlich ist jetzt erstmal wichtig, dass wir das Feuer erkundet haben, dass die Teams da an Bord waren und wir wissen, wie es brennt, wo es brennt. Und jetzt ist unsere größte Priorität, dieses Feuer in irgendeiner Form zu bekämpfen.
An der Unglücksposition auf See können die Flammen offensichtlich nicht mehr gelöscht werden. Jetzt wird geschleppt. Im Rostocker Überseehafen hätten Feuerwehrkräfte bessere Möglichkeiten, den Rest des Brandes zu bekämpfen. Im Bereich des Maschinenraums seien die Flammen am Morgen ausgebrochen. Der Tanker Annika war da gerade auf dem Weg von Rostock nach Travemünde, so Benedikt Spangart.
Der Tanker ist etwa 73 Meter lang, 12 Meter breit. Für einen Tanker ist das nicht besonders groß und er ist mit diesen gut 600 Tonnen Öl auch nicht vollständig befüllt.
Ein verhältnismäßig kleiner Tanker, aber jeder Tropfen Öl, der in die Ostsee gelangt, wäre einer zu viel, hieß es prompt von der Umweltschutzorganisation Greenpeace. Gefährdet sei ein Gebiet nahe der Kadettrinne, ein Naturschutzgebiet mit Steinriffen und Wanderrouten von Schweinswalen. Auch Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus sorgt sich um diese Region der Ostsee.
Die Kadettrinne, die meistbefahrene Wasserstraße auf dieser Welt mit 17.000 Schiffsbewegungen. Und da sind dann Tanker, Öltanker dabei mit 300.000 Tonnen Gas oder Öl oder Chemikalien oder Dünger an Bord. Das ist ein Fingerzeig im Übrigen darauf, dass wir wachsam sein müssen und dass wir mit dieser Natur, mit der Einzigartigkeit der Natur und der Umwelt pfleglich umgehen müssen.
Mehrere Besatzungsmitglieder des brennenden Tankers sind mit leichten Verletzungen in Behandlung. 7 waren es, die am Morgen von Seenotrettern an Land gebracht wurden. Rainer Kulak hat das Kommando über das Seenotrettungsboot Wilma Sikorski und berichtet.
Beiden ging das nicht ganz so gut, weil die ein bisschen viel Rauch eingeatmet haben. Aber da haben wir medizinisches Equipment an Bord. Wir haben ihnen ordentlich Sauerstoff verabreicht, haben mit unserem Seenotarzt in Bremen auch ständig Kontakt gehabt. Und auf dem schnellsten Weg haben wir sie nach Kühlungsborn gebracht, wo in bilderbuchmäßigem Schnelleinsatz Versorgungszelte durch die Feuerwehr aufgebaut.
Wie lange die Fahrt nach Rostock für das Tankschiff Annika noch dauern wird und wie die Löscharbeiten dort weitergehen, ist noch unklar. Im Überseehafen machen sich die Einsatzkräfte bereit.
Jürn Jakob Gericke über den brennenden Tanker Annika, der jetzt in den Rostocker Hafen geschleppt wird. Atomwaffen sind nicht nur wegen ihrer extremen Explosionskraft eine gefährliche Waffe, sondern auch wegen ihrer schädlichen radioaktiven Strahlung, unter der Menschen in den betroffenen Gebieten auch Jahre später noch leiden. Der Großteil der Weltbevölkerung kann sich die Ausmaße von Atomwaffen nur theoretisch vorstellen. Ganz anders die Menschen in Hiroshima und Nagasaki in Japan. Hier warfen US-Truppen im Zweiten Weltkrieg 2 Atombomben ab. Aus diesen Erfahrungen heraus ist die Anti-Atomwaffen-Organisation Nihon Hinyanko entstanden. Heute hat sie den Friedensnobelpreis bekommen. Thorsten Iffland stellt die Gewinner vor.
Von diesem Moment an ist nichts mehr so, wie es einmal war. Am Morgen des 6. August 1945 wirft ein US-Bomber eine Atombombe über dem Stadtzentrum von Hiroshima ab. Eine zweite Bombe trifft 3 Tage später Nagasaki. Den Sound der Explosion hat der japanische TV-Sender NHK nachgestellt. Mehr als 200.000 Menschen verlieren unmittelbar und in den Tagen nach dem Abwurf ihr Leben. Weil das Schicksal der Überlebenden jahrelang vernachlässigt und verschwiegen wird, gründen 11 Jahre nach Kriegsende mehrere lokale Opfervereinigungen den Rat der japanischen Opfer von Atom- und Wasserstoffbomben. Abgekürzt auf Japanisch Nihon Hidankyo. Hidankyo wurde 1956 gegründet, erklärt Büroleiterin Naoko Kudo, während das Telefon nach dem Gewinn des Nobelpreises nicht mehr stillsteht. Seitdem setzt sich die Organisation für eine nationale Entschädigung für die durch die Atombombe verursachten Schäden und für die Abschaffung von Atomwaffen ein. In den Jahren nach 1956 schaffen sie es, mehr und mehr Druck auf die japanische Regierung auszuüben, damit die Opfer der Atombombenabwürfe von Hiroshima und Nagasaki besser unterstützt werden. Die Anti-Atom-Stimmung in der Bevölkerung hilft ihnen dabei. Nihon Hidankyo hat damit Erfolg. 1982 sprechen sie vor den Vereinten Nationen.
No more Hiroshima! No more Nagasaki! No more war! No more Hibakusha!
Nie wieder Hiroshima, nie wieder Nagasaki, nie wieder Krieg und nie mehr Hibakusha. Hibakusha, so werden die Überlebenden der Atombombenabwürfe genannt. Sie werden nicht müde, ihre furchtbaren Erlebnisse weiter zu erzählen, aufzuklären, zu warnen. Toshiko Tanaka ist eine von ihnen.
Auf dem Weg nach Hause sind mir viele Leute aus der Umgebung entgegengekommen. Alle mit schlimmen Brandwunden. Es kamen immer mehr hierher, denn hier war damals ein Fluss. Sie hockten sich hin und starben. Überall lagen Leichen.
Aber mit jedem Jahr wird die Zahl der Überlebenden kleiner. Deswegen sucht die Organisation Nihon Hidankyo Mittel und Wege, um das Vergessen zu verhindern. Die Geschichte der Zeitzeugen kann man inzwischen auch per App nachempfinden.
Wenn man es nüchtern betrachtet, ist meine Lebenszeit nun einmal begrenzt. Ich werde nicht für immer über meine Erlebnisse berichten können. Aber in dieser Form kann ich meine Erfahrungen weitergeben.
Und eine bessere Werbung als den Friedensnobelpreis könnte es für die wichtige Arbeit von Nihon Hidankyo kaum geben, damit das nie wieder passiert.
Thorsten Iffland mit einem Porträt über die Gewinner des Friedensnobelpreises. Erst seit kurzem hat Frankreich eine neue Regierung und einen neuen Premierminister. Und als eine der ersten Amtshandlungen hat die neue Regierung einen Haushaltsentwurf auf den Weg gebracht. Der sieht weit gefasste Sparmaßnahmen vor und unter anderem auch Steuererhöhungen, für die es jetzt in Frankreich Kritik hagelt. Aus Paris berichtet Christiane Kess und fasst Reaktionen auf den neuen französischen Haushaltsentwurf zusammen.
Wirtschafts- und Finanzminister Antoine Armand macht den Ernst der Lage noch einmal deutlich. Wir machen keine Politik für die Ratingagenturen, aber wir schauen uns natürlich die internationale Stimmung an und wie die Finanzinstitutionen auf Frankreich blicken. Ihr Blick ist aufmerksam, denn angesichts unserer kolossalen Schulden und unseres steigenden Defizits müssen wir Maßnahmen ergreifen. Und genau deshalb haben wir einen Haushalt zur Sanierung der Staatsfinanzen vorgelegt. Frankreichs Defizit droht in diesem Jahr auf über 6% des Bruttoinlandsproduktes zu steigen. Das ist weit entfernt von den von der EU vorgeschriebenen 3%. Nun soll das Defizit des Landes im Haushalt 2025 um 60 Milliarden Euro sinken. 40 Milliarden will die Regierung bei den Staatsausgaben einsparen. Steuererhöhungen für Spitzenverdiener und große Unternehmen sollen die übrigen 20 Milliarden in die Staatskasse spülen. Aber es sind vor allem Stellenstreichungen im öffentlichen Dienst, eine Verschiebung der Rentenerhöhung, Einschnitte bei der Sozialversicherung oder eine höhere Steuer auf Strom, die Gemüter erhitzen. Aurélien Lecoq, Abgeordneter des linkspopulistischen La France Insoumise und Mitglied des Finanzausschusses der Nationalversammlung, spricht angesichts des Haushaltsentwurfs der Regierung von einem Sozialkrieg. Die Franzosen haben in den letzten Jahren schon viel Blut gespuckt. Und wenn es uns nicht gelingt, diese Regierung zu stürzen, uns gegen diesen Premierminister zu wehren, wird die soziale Gewalt schrecklich sein. Die Regierung will 3 Milliarden Euro durch die Tariferhöhungen bei der Energie einnehmen. Das heißt, dass es für die Französinnen und Franzosen, die schon jetzt Probleme beim Heizen haben, in diesem Winter noch schwieriger wird, weil sie noch mehr zahlen müssen. Neben der linken Opposition lehnen auch die oppositionellen Abgeordneten des rechtsnationalen Rassemblement National den Haushaltsentwurf der Regierung ab. Die Sparmaßnahmen seien sehr schlecht verteilt, analysiert der RN-Abgeordnete Jean-Philippe Tanguy. Laut seiner Kalkulation müssten die Mittelklasse und Geringverdiener mehr als dreimal so viel beitragen wie die Spitzenverdiener. Das sei inakzeptabel. Die Minderheitsregierung von Premierminister Michel Barnier ist auf die Stimmen der Opposition angewiesen, damit das Haushaltsgesetz in der Nationalversammlung nicht scheitert. Aber auch von den Macronisten und den konservativen Republikanern, die die Regierung unterstützen, kommt Widerspruch. Dort fürchtet man vor allem, dass die geplanten Steuererhöhungen und Belastungen der Unternehmen Arbeitsplätze kosten werden und das Wachstum schwächen. Immerhin wollen diese Fraktionen aber konstruktive Änderungsvorschläge einbringen. Dazu hat die Regierung alle Parlamentarier aufgefordert, denn ihr Haushaltsentwurf sei verbesserungswürdig. Pierre Moscovici, ehemals EU-Kommissar und nun Präsident des französischen Rechnungshofes, gibt trotz der Sparmaßnahmen zu bedenken: Unsere Staatsausgaben werden dann noch immer um 9% höher liegen als der Durchschnitt in der Eurozone. Man kann also nicht von einem harten Sparhaushalt sprechen. Ob die Maßnahmen treffend sind, müssen jetzt die Abgeordneten debattieren. Das nennt sich Demokratie. Eine Haushaltsdebatte ist immer kontrovers.
Aus Paris Christiane Kess mit Reaktionen zum neuen Haushaltsentwurf, den die französische Regierung jetzt auf den Weg bringen will. Und zum Ende der Sendung blicken wir noch in die Tageszeitungen von morgen. Die Presseschau heute zusammengestellt von Jan Altmann und präsentiert von Robert Oschatz.
Die Zeitungen kommentieren unter anderem den Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Berlin. Mit seinem ausgiebigen Dank für die deutsche Unterstützung zeige Selenskyj gerade mit Blick auf den Bundeskanzler diplomatisches Geschick, meinen die Stuttgarter Nachrichten. Er weiß, dass er bei Scholz so mehr erreicht als mit einer Strategie der ständigen öffentlichen Kritik an dem, was Deutschland nicht tut, etwa die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern. Dass Scholz sagt, der russische Präsident Wladimir Putin werde mit seinem Spiel auf Zeit keinen Erfolg haben, ist ein wichtiges Bekenntnis. Dennoch könnte die Realität im Fall eines Trump-Wahlsiegs anders aussehen. Die Tageszeitung stellt fest, Selenskyj fehlt nach wie vor ausreichend Kriegsgerät, trotz einer neuen Zusage an Milliardenhilfe im Wert von 1,4 Milliarden Euro unter deutscher Beteiligung, um militärisch auf Augenhöhe gegen den russischen Präsidenten Putin agieren zu können. Die täglichen Verluste und Frontverläufe machen dies deutlich. Nach Einschätzung der Frankfurter Rundschau kann der ukrainische Präsident nach seiner Tour durch Europa nicht zufrieden sein, weil seine Visiten deutlich gemacht haben, dass die Aufmerksamkeit bei den europäischen Verbündeten für die dringliche militärische Lage der ukrainischen Armee schwindet. Ähnliches gilt für die USA, dem wichtigsten Verbündeten Kiews. Daran hat auch Selenskyjs Siegesplan nichts geändert. Themenwechsel. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder bemerkt zum Friedensnobelpreis: Mit der Auswahl der diesjährigen Preisträger Nihon Hidankyo aus Japan sendet das Komitee, wie so oft, auch ein politisches Signal. Nach der Organisation ICAN ist Nihon Hidankyo innerhalb von 7 Jahren bereits die zweite Gruppe, die für ihren Einsatz gegen Atomwaffen ausgezeichnet wird. Denn wir leben in einer Zeit, in der die nukleare Gefahr wieder ins Blickfeld rückt. Dagegen findet die Volksstimme aus Magdeburg, die Entwertung der einst hoch angesehenen Auszeichnung schreite voran. Das hat nichts mit der verdienstvollen Tätigkeit der japanischen Organisation oder der Unfähigkeit des norwegischen Preiskomitees zu tun. In einer Welt, in der militärisches Gebaren und heiße Kriege das internationale Geschehen mehr und mehr dominieren, ist es verdammt schwer, allseits akzeptierte Peacemaker zu finden. Und die Berliner Zeitung empfiehlt gar, dieses Jahr hätte es keinen Friedensnobelpreis geben dürfen. Stattdessen braucht es einen ehrlichen Blick auf die Welt. Und der ist wenig preiswürdig. Die lange gültige westliche Friedensordnung ist gescheitert.
Vielen Dank an Robert Oschatz für die Presseschau. Und damit endet das Journal vor Mitternacht für heute. Hier geht es nach Hymnen und Nachrichten weiter mit der Kultursendung Fazit. Heute mit meiner Kollegin Andrea Gerg. Und es geht unter anderem um ein lateinamerikanisches Literaturfestival in Berlin. Mein Name ist Fanny Buschert. Ich wünsche Ihnen jetzt noch eine gute Nacht und einen guten Start in den neuen Tag.